Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Johannes Nichelmann. Guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Mit der Bahn kommen Sie auch in schwierigen Zeiten an Ihr Ziel.
In schwierigen Zeiten. Als ich diese Ansage das erste Mal vor ein paar Wochen auf einem Bahnhof gehört habe, da hat sich das schon so ein bisschen dystopisch angefühlt. Nur ein Beispiel dafür, dass sich die Klangwelten durch die Pandemie verändern. Gleich im Kompressor ist ein Kulturwissenschaftler zu Gast, der sagt, dass sich durch diese neuen Geräuschwelten auch unsere Wahrnehmung neu sortiere. Ein Thema also gleich hier im Kompressor. Unsere Frage des Tages lautet: Wie gehen Nachrichten für junge Menschen? Im April 2015 startete das ZDF ein neues Nachrichtenformat, Heute Plus, mit großer Präsenz in den sozialen Medien und mit einer Ausstrahlung im Fernsehen dann später am Abend bzw. tief in der Nacht. Vor allem junge Zuschauer sollten da angesprochen werden und natürlich Leute auch an den Sender binden, dem ja nachgesagt wird, vor allem ältere Menschen zu erreichen. Das klang damals 2015 mit Moderator Daniel Breuker-Haff so.
Das Thema des Tages heute war ganz klar die UN-Klimakonferenz in Paris. Auch wir kommen an diesem Konferenz-Kolos nicht vorbei, wollen wir auch gar nicht, denn es geht ja schließlich dort darum, unser kleines Raumschiff hier nicht komplett unbewohnbar zu machen. Und damit wir den Überblick behalten, was da so verhandelt wird, gibt's ab heute das hier. Das Klimaprotokoll.
Klingt also ganz anders als die Heute-Nachrichten oder das Heute-Journal. Dieses Format, Heute Plus, ist vor ein paar Wochen eingestellt worden. Und jetzt ist auch klar, was folgt. Ein zweites Heute-Journal, das Heute-Journal-Update. Ist der Versuch, Nachrichten extra für jüngere Menschen zu machen, also gescheitert? Braucht es das überhaupt? Daniel Buß ist Medienjournalist. Herr Buß, hallo.
Hallo.
Heute Plus läuft aus, wird vom Heute-Journal-Update abgelöst. Das Format wirkt jetzt in der Ankündigung aus Mainz viel, viel klassischer. Warum diese Kursänderung?
Naja, Beteiligte sagen schon, beides machen, eine ordentliche Fernsehsendung und ständig auch das Netz zu bespielen, mit Nutzerinnen und Nutzern zu interagieren, das ist schon ein echter Kraftakt, dafür braucht man Ressourcen und die sind auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr grenzenlos. Das ZDF zum Beispiel musste mehr als 400 Stellen streichen in den vergangenen Jahren, da muss jeder abgeben, jede Redaktion, auch die Heute-Redaktion, und dann wechseln aber natürlich auch mal Verantwortliche, damit auch ihre Strategie und Prioritäten. Der Erfinder der Heute Plus, Elmar Thewissen, der das Format auch gegen reichlich Skepsis im eigenen Haus durchgesetzt hatte, ist jetzt in Washington Korrespondent, und seine Nachfolgerin Bettina Schausten, eine sehr klassische Fernsehmacherin, die überhaupt nicht für digitale Projekte steht, die baut in ihrem Bereich jetzt um. Und das aus Heute Plus, das Heute-Journal-Update wirkt, das passt ins Bild, finde ich. In den Sendern gilt inzwischen mehr denn je das Prinzip, starke Marken noch stärker machen. Es geht um Konzentration, und was Heute Plus ausmachte, Livestreams zu aktuellen Themen im Netz, ausführlichere Gespräche, als sie im Fernsehen möglich sind, das soll es punktuell weitergeben, auch mit Daniel Breuker-Haff, aber natürlich seltener, da wird eben gespart.
Gehen wir kurz vom ZDF weg. Wir haben ja auch eine ähnliche Entwicklung in den Print- und Online-Medien. Also zum Beispiel sehr ambitioniert gestartet vom Spiegel ist Bento, verschwindet ganz. Z von Zeit Online wird bei Zeit Online als eigenes Ressort, als klassisches Ressort eingegliedert und verliert sein eigenständiges Portal. Also auch da fällt etwas weg. Ist das gescheitert oder hat man gelernt, dass es neue Wege geben muss?
Also ich erinnere mich noch daran, wie diese Portale losgelegt haben. Z hatte in Berlin-Kreuzberg ein eigenes Loft angemietet, damit, naja, diese jungen Leute nicht zu dicht an der klassischen Redaktion arbeiten. Und auch Bento hatte im Hamburger Spiegelhaus einen eigenen Newsroom bezogen im Erdgeschoss, während Spiegel Online direkt unterm Dach sitzt. Da ging es auch um sowas wie demonstrative Distanz. Der Spiegel, der hat sein Snapchat-Team auch eingestellt. Bei Bento werden auch einige Mitarbeitende gehen müssen. Ein paar werden aber bleiben. Es soll ein Angebot geben mit dem Titel Spiegel Start, eine Art digitalen Unispiegel, vor allem mit Tipps für junge Verbraucherinnen und Verbraucher, Stichwort Karriere und Wohnen. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt, gerade bei den privatwirtschaftlichen Angeboten. In dieser Szene gibt es Werbekunden. Die Abkehr von den jungen Portalen, die mag auch mit journalistischen Strategiefragen zu tun haben, die nicht immer geklappt haben bei diesen Portalen. Aber vor allen Dingen ist nicht eingelöst worden, was sich die Verlage wirklich letztlich erhofft haben. Neue Werbeformen, die man da ausprobiert hat, auch bewusst mit anderen Marken als der Hauptmarke. Native Advertising, auch auf Social-Media-Kanälen. Damit fehlt jetzt quasi sowas wie das Spielgeld für Entwicklungsprojekte. Und Corona ist eben so eine Art Katalysator, weil es ja auch eine neue Medienkrise ausgelöst hat. Das trifft die jungen Angebote, kann man sagen. Aber nicht nur, denken wir daran, dass die FAZ auch ihr Magazin Woche eingestellt hat. Auch das ein Ende eines Experiments. Also es wird weniger. Es halten aber auch einige durch, die eben nicht von Werbekunden abhängig sind. Deutschlandfunk Nova, die Kolleginnen und Kollegen dort in Köln, die Angebote von Funk, aber zum Beispiel ja auch das große Social-Media-Team der Tagesschau auf TikTok zum Beispiel.
Stellt sich letzte grundsätzliche Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Funktionieren Nachrichten eben vor allem wie Nachrichten klassisch nüchtern, ohne viel drumherum? Oder muss noch das richtige Format gefunden werden, um das jungen und sehr jungen Leuten anzudienen?
Also ich glaube, was diese Entwicklung gezeigt hat, ist, dass es ein Mythos war, zu glauben, dass das sehr junge Publikum immer nur eigene Formate braucht. Ich glaube, man braucht so eine Art Anfütterung, ganz geschickt auf sozialen Netzwerken, auf Augenhöhe dort auch zu diskutieren und präsent zu sein. Dort auch eigene kleine Formatierung. Aber die großen Geschichten, das hat Corona gezeigt, die werden auch in der Tagesschau angeguckt von jungen Leuten. Da gingen die Zahlen nach oben, die werden auch geklickt auf den Portalen sozusagen der Mutterhäuser. Da braucht es, vielleicht das die zentrale Erkenntnis, diesen gigantischen Aufwand, den man da in den letzten Jahren betrieben hat für diese Zielgruppe, im Nachrichtengeschäft offensichtlich nicht.
Das Heute-Journal-Update, mit dem wir in dieses Gespräch gestartet sind, startet übrigens Anfang September dann im ZDF. Seien wir gespannt. Danke, Daniel Buß. Dieses Coronavirus, über das wir die ganze Zeit sprechen, ist ganze 160 Nanometer groß. Das sind, um es sich noch schlechter vorstellen zu können, 0,00016 Zentimeter, also vier Nullen hinter dem Komma. Winzig klein. Dank Elektronenmikroskopen wissen wir, dass es kugelig aussieht, das Virus, und dass es so abstehende Stacheln hat. Große Frage aber, lässt sich dieses Virus auch hören? Ja, sagt der Berliner Kulturhistoriker Bodo Mrozek. Er befasst sich schon lange mit der Sinnesgeschichte und meint auch, dass Corona nicht nur den Sound unserer Welt verändert, sondern auch unsere Wahrnehmung. Mir fallen die vielen Durchsagen auf, die jetzt überall erklingen, zum Beispiel diese hier.
Damit endet Ihre Schwimm- und Badezeit. Bitte verlassen Sie sofort alle Wasserflächen und die Bereiche um die Wasserflächen herum. Nehmen Sie Ihre Sachen, Ihr Gepäck.
Strenge, flotte Ansagen in einem Freibad. Ist das schon Teil dieser neuen Klangwelten, Herr Mrozek, die Sie wissenschaftlich beschreiben?
Ja, unbedingt. Also wir gehen ja in den Sound Studies eigentlich davon aus, dass es sogenannte Klanglandschaften, also Soundscapes gibt. Und das geht zurück auf einen Klangökologen, S. Murray Schafer. Der hat das beschrieben als eine durchaus raumbildende Angelegenheit. Also wir bewegen uns nicht nur in den Räumen, die wir sehen, sondern auch in denen, die wir hören. Die können auch viel größer sein als die, die wir sehen. Wir hören vielleicht den Kirchturm, der weit weg steht, oder ein Flugzeug. Und da gibt es sogenannte Hintergrund-, Mittelfeld- und Signalgeräusche. Und das ist eben so ein ganz klares Vordergrund-Signalgeräusch, was für uns jetzt auch durch den Inhalt natürlich jetzt auch der Sprache ganz klar signalisiert. Hier hat sich etwas verändert und diese Klanglandschaften verändern sich gerade.
Das heißt, wir müssen aber auch ganz genau zuhören, weil Ansagen im Freibad gab es ja vorher auch schon.
So ist es. Also der Sound an sich ist jetzt natürlich nicht ungewöhnlich. Ansagen hatten wir schon vorher. Hier ist es eigentlich eher der Inhalt, nicht die Qualität des Klangs.
Sie haben ein paar Klangbeispiele mitgebracht. Ich möchte mal eins einfach vorspielen, mal gucken, was da auf uns wartet. Eine sehr laute Kirche, würde ich sagen. Die hat aber auch vor Corona schon gebimmelt. Was ist ja durch Corona anders an den Kirchen?
Ja, das ist eben nicht irgendeine Kirchenglocke. Das sind sogar sehr, sehr viele Kirchenglocken, nämlich alle in der Stadt Bologna. Und die wurden jetzt hier zu wegen Corona simultan geläutet. Das hat eine historische Qualität, weil das hat man das letzte Mal gemacht im Jahr 1945 zum Kriegsende. Und hier wird eigentlich etwas wiederbelebt, was der französische Kulturhistoriker Alain Corbin mal genannt hat, die Sprache der Glocken. Also wir waren früher es gewohnt, über die Kirchenglocken nicht nur die volle Stunde oder den Beginn des Gottesdienstes eingeläutet zu bekommen, sondern zum Beispiel den Tod, eine Hochzeit, aber eben auch Gefahr, heranrückende Truppen, Unwetter oder eben auch Krankheiten und Seuchen. Und an diese ganz lange Tradition knüpft dieses ganz außergewöhnliche Geläut in Bologna hier an.
Wenn das aber zum letzten Mal 1945 passiert ist, dann haben das ja nicht mehr so viele Menschen miterlebt, waren vielleicht Kinder. Kann jemand diesen Code heute noch entschlüsseln? Dann denkt man sich, okay, es ist Corona-Zeit und jetzt wird da außerordentlich geklingelt. Wahrscheinlich hängt das irgendwie zusammen.
Ja, das wird natürlich jetzt neu kodiert, indem jetzt die Menschen das zum ersten Mal erleben, wird ihnen aber natürlich auch die Ausnahmesituation dieser Glocken bewusst. Es ist die Frage, ob wir das jetzt so eigentlich noch brauchen, weil wir ja ganz andere Warnsignale auch haben durch unsere technischen Geräte, die wir mitführen. Aber ich finde es eben so interessant, weil hier eigentlich eine ganz alte historische Tradition wiederbelebt wird und diese Glocken eben eine ganz andere Funktion erhalten.
Erstmal könnte man an Wasserrauschen denken, dann wird klar, ein bisschen Verkehr ist da noch. Was hören wir hier?
Ja, eigentlich kann man sagen, wie Sie hören, hören Sie nichts, denn diese Aufnahme ist, wird als Stille bezeichnet. Man muss dazu jetzt natürlich eigentlich den Ort sehen. Das ist auf großen Plätzen aufgenommen worden, auch in der Region um Bergamo und Norditalien zur Zeit des ganz harten Lockdowns. Und das ist eben so ein Hintergrundsound, der sich hier vollständig verändert hat. Hier wird immer in den Berichten auch von der Totenstille gesprochen, von der unheimlichen Stille. Also das, was uns normalerweise nervt, nämlich der Verkehrslärm und das Laute, tritt hier zurück. Und was wir hier erleben, ist Horror Vacui, also die Angst vor der Leere, vor der Abwesenheit eigentlich von Menschen und von Geräuschen. Und das zeigt, glaube ich, sehr schön auch so eine völlige Umkehr auch der Bedeutung dieser Sounds.
Aber gibt es Menschen, die wirklich da eine psychologische Probleme oder psychische Probleme durch haben, dass es eben so ruhig wird in ihrer Straße?
Also da bin ich jetzt nicht Psychologe genug, um das beurteilen zu können, aber es gibt eben viele Interviews auch mit Menschen aus der Region. Ich erinnere mich an ein Interview mit einem italienischen Schriftsteller, der eben sagt, das ist regelrecht unheimlich und man möchte eigentlich gar nicht mehr in diese menschenleeren Städte hinausgehen. Also das denke ich schon, dass das Menschen natürlich auch vollständig auch bedrohlich vorkommen kann, wenn man etwa im Dunkeln durch so eine völlig menschenleere Stadt läuft und ja auch ja gar nicht durchlaufen darf.
Das absolute Gegenteil hören wir jetzt. Nicht in Deutschland auf jeden Fall. Wo spielt das?
Das ist eine Szene aus Bagdad und wo auch das Virus hart zugeschlagen hat. Und auch das ist eigentlich ein ganz klares Signalgeräusch. Jeder erkennt es. Das sind die Sirenen von Krankenwagen. Und das sind eben solche Vordergrund- und Signalgeräusche, die uns auch alarmieren sollen. Aber das Interessante hier ist eben, dass sie in Zeiten der Pandemie in den Hintergrund gerückt sind. Also das wird auch aus anderen Regionen, aus Nordspanien und aus Frankreich berichtet, dass eben das Heulen der Sirenen aus New York auch überhaupt nicht mehr aufgehört hat. Also das eigentliche Signalgeräusch bildet jetzt das Hintergrundgeräusch und das zeigt nochmal diese Verkehrung von Alarmsignal und von sozusagen Grundrauschen.
Ist das eine Situation, die es schon mal gegeben hat, dass sich quasi weltweit die Geräuschkulisse verändert und dazu zu spürbaren Anpassungen führt?
Ja, also mich als Historiker interessiert natürlich generell die Veränderung der Wahrnehmung, also unserer Sensibilitäten. Wir stellen uns Wahrnehmung ja immer so vor, das machen die Organe, aber im Grunde genommen ist das eben auch kulturell alles sehr, sehr stark kodiert und wir haben bestimmte Sensibilitäten entwickelt, auch aus der Notwendigkeit eben etwa ein Alarmsignal zu erkennen und uns zu schützen. Und hier erleben wir eben gerade, dass sich das ganz, ganz rigoros und ganz schnell verändert. Schwerer in den Griff zu kriegen ist diese allmähliche Veränderung über die Jahrhunderte. Aber wenn wir an andere weltweite Ausnahmezustände denken, dann sind es natürlich die Kriege, wo auch ein besonders geschärftes Gehör für etwa Fliegerangriffe, das entfernte Brummen der Motoren, für bestimmte Signaltöne, wo man sich in den Luftschutzkeller zu begeben hat, aber eben auch alle anderen Sinne angesprochen wurden, etwa der Geruch nach Brand und Ähnliches.
Das heißt, wenn man zum Beispiel das folgende Geräusch, was wir gleich hören, ich spiele es mal schon mal an. Wir meinen jetzt nicht den Wind, sondern dieses Brummen im Hintergrund. Wir lösen gleich auf, was es ist, aber wenn man das damit verbindet, was dahinter steht, heißt es, dass das für immer bleiben kann im Gehirn, dass man immer, wenn man dieses Brummen hört, damit das verbunden sein wird. Sie lösen gleich auf, was es ist.
Also diejenigen, die das gehört haben, werden das sicherlich so im Ohr behalten, weil das eigentlich, hier war so ein unpassendes Lachen drin, aber das ist eigentlich der absolute Horrorsound, so wurde er auch geschildert, da wo man ihn überliefert hat in den Medien.
Denn das ist ein Brummen aus New York von Generatoren, von LKWs, die die schier große, zu große Anzahl an Leichen dann beherbergt hat. Ein Überblick über die neuen Klanglandschaften in Zeiten von Corona. Danke, Bodo Motzek.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Michael Leverkus für uns.
Der US-Schauspieler und Produzent Dwayne Johnson lässt sich von der sogenannten Quarantäneblase der nordamerikanischen Basketballliga NBA inspirieren. Sein Team werde für den Netflix-Film Red Notice Mitte September weiterdrehen und das NBA-Konzept nutzen, sagte er in einem Instagram-Video. Um die Basketballsaison trotz Corona fortsetzen zu können, sind alle Mannschaften auf dem Gelände von Disney World in Orlando. In einem abgeschlossenen Bereich leben und trainieren und spielen diese Teilnehmer. Diese Maßnahmen, die sich bewährt hätten, ließen sich auch für sein Produktionsteam umsetzen. Johnson räumte ein, dass der Weg zurück zur Arbeit schwierig sein werde. In der Berichterstattung nach der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin am vergangenen Wochenende erkennt der Historiker René Schlott eine mangelnde Selbstreflexion der Medien. Schlott sagt im Deutschlandfunk Kultur:
Es wird ja oft betont, dass es eigentlich ganz logisch sei, dass dieses Virus da ist, dass das Virus gefährlich ist, dass diese Maßnahmen ganz logisch seien und so weiter. Wenn die wirklich alle so logisch sind, dann frage ich mich halt, warum Leute auf die Straße gehen. Also das ist ja auch ein Phänomen, das es irgendwie zu erklären gilt. Und ich habe nicht gesehen, dass es heute in den Medien von Journalistinnen und Journalisten die Mühe gab, das auch zu erklären. Vielleicht auch selbstkritisch nachzufragen nach der eigenen Rolle in dieser Krise, die wir ja immerhin seit Mitte März jetzt schon haben. Haben wir denn wirklich für Aufklärung gesorgt? Haben wir diese Maßnahmen alle gut begründet? Sind die politisch auch gut begründet?
René Schlott forscht am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Die Gruppe Crooked Gang hat deutsche Popsongs ins Italienische übertragen. Bandmitglied und Element of Crime-Sänger Sven Regner erläuterte, welche Aspekte dabei wichtig sind und erinnerte an prominente Vorbilder, etwa David Bowie, der seinen Song Space Oddity beim Schlagerfestival Sanremo auch in einer italienischen Fassung mit dem Titel Ragazzo Solo gesungen habe.
Das war, glaube ich, bei Charlotte so ein bisschen der Grundgedanke, dass man sowas einfach mal öfter machen könnte, weil es natürlich Folgen hat. Einmal, jeder Text hat auch nicht nur den Inhalt, sondern auch den Klang. Ne? Und jeder Klang, die Sprache bestimmt natürlich auch den Klang. Gleichzeitig ist es, wenn man also das in eine neue Sprache bringt, bekommt man automatisch auch andere Klangaspekte. Man möchte aber bestimmte sehr schöne Klangsachen beim Original natürlich auch sozusagen mit rübernehmen. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld, das ist etwas, was Francesco sehr gut gelöst hat.
Francesco Wilken und Sven Regner gehören zur Band Crooked Gang und waren heute im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Der Soziologe Heinz Bude wird Gründungsdirektor des Documenta-Instituts. Das teilte die Documenta und Museum Fridericianum-Gesellschaft mit. Zu Budes ersten Aufgaben gehöre die Konkretisierung der inhaltlichen Programmatik sowie der Aufbau der Organisationsstrukturen des Documenta-Instituts. Bude lehrt bisher im Fach Makrosoziologie an der Universität Kassel. 2016 wurde er mit dem Preis der Deutschen Gesellschaft für Soziologie für herausragende Leistungen ausgezeichnet. Das neue Documenta-Institut soll künftig die schriftlichen, bildlichen und elektronischen Dokumente des Documenta-Archivs wissenschaftlich erforschen. Die neue Einrichtung ist eine Kooperation zwischen dem Land Hessen, der Stadt und Universität Kassel sowie der Documenta und Museum Fridericianum-Gesellschaft.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Johannes Nichelmann und wir blicken gleich auf eine Debatte um einen Ort in Deutschland, der einen Massenmord heroisiert. Bis heute. Deutsche Soldaten brandschatzten, mordeten und vergewaltigten zu Beginn des letzten Jahrhunderts in ihren afrikanischen Kolonien. Im Hamburger Nordosten in Jenfeld steht bis heute ein Denkmal zu ihren Ehren. Es verklärt den Blick auf die Eroberungszüge und Massenmorde der deutschen Truppen. Aber jetzt wird in der Hansestadt diskutiert, was soll mit dem sogenannten Tansania-Park geschehen? Unser Landeskorrespondent Axel Schröder mit einem Ortsbesuch.
Normalerweise ist das schlichte Eisentor verschlossen. Nur mit Voranmeldung ist ein Besuch des kleinen sogenannten Tansania-Parks möglich. Den Schlüssel zum Tor muss sich auch Rainer Behrens immer aus der Hamburger Kulturbehörde abholen.
So, und jetzt gehen wir einfach rein. Bitteschön.
Rainer Behrens will den Park, etwa halb so groß wie ein Fußballfeld, mit seinen hohen Kiefern und den schattenspendenden alten Laubbäumen schon seit mehr als 15 Jahren für das Publikum öffnen. Denn dieser Ort, sagt der einstige Staatsrat aus der Hamburger Schulbehörde, biete einen besonderen Blick auf die deutsche Kolonialgeschichte.
Es soll ein Gedenkort deutscher Kolonialismus sein, aber, und das ist wichtig, auch ein Lernort. Und deswegen muss hier bald was passieren, denn jede Generation, die durch unsere Schule läuft, jetzt zum Beispiel, die hätte die Chance haben sollen, hier etwas zu lernen über deutschen Kolonialismus. Und zweitens über die Nutzung dieser Kolonialzeit in der Nazizeit.
Ursprünglich war geplant, den Park auch als Symbol für die mittlerweile gewachsene Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und dem tansanischen Dar es Salaam wieder zu eröffnen. Die Diskussionen darüber, ob ein den Kolonialismus verherrlichender Park diese Funktion wirklich erfüllen kann, waren ein Grund dafür, dass dieses Ursprungskonzept nicht vorankam. Tatsächlich ist schon die Lage des Parks besonders. Er liegt am Rand der einstigen, mittlerweile zu einem Wohngebiet umfunktionierten Lettow-Vorbeck-Kaserne. Die wurde 1938, ein Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, von Josef Goebbels eröffnet, zu Ehren des einstigen Kommandeurs der Truppen in Deutsch-Ostafrika, Paul Emil von Lettow-Vorbeck. Deutsch-Ostafrika umfasste Gebiete in den heutigen Ländern Tansania, Burundi, Ruanda und einen kleinen Teil von Mosambik. Die tiefbraunen sogenannten Askari-Reliefs standen im Eingangsbereich der Kaserne. Heute sind die 3 Meter hohen Terrakotta-Arbeiten zentraler Bestandteil des sogenannten Tansania-Parks.
Was wir sehen, sind 2 überlebensgroße Terrakotta-Reliefs, die auf der linken Seite zeigen, wie ein Askari-Soldat, einer von den deutschen angeworbenen und auch ziemlich gut bezahlten Hilfssoldaten, eine Gruppe von Trägern anführt. Der rechte Teil zeigt einen deutschen, wahrscheinlich Unteroffizier, der 4 Askaris leitet.
Ein paar Meter neben den Reliefs ragt die Säule eines Kriegerdenkmals in den Himmel. Das Hakenkreuz unter dem steinernen Adler wurde längst abgeschlagen. Die Ehrentafel für das Afrika-Korps der Wehrmacht ist aber immer noch erhalten, installiert in den 50er Jahren von der Bundeswehr. Für Jürgen Zimmerer, Professor am Sonderforschungsbereich Hamburgs postkoloniales Erbe, zeigen die Denkmale im Park die unterschiedlichen Schichten geschichtspolitischer Verklärungen, angefangen bei den Askari-Söldnern.
Das waren ja selbst Söldner, die nicht so beliebt waren und die im Grunde Lettow-Vorbeck auch keineswegs treu und aus Begeisterung folgten, sondern eher aus Zwang und aus Alternativlosigkeit. Das heißt, an diesem Mythos des treuen Askari ist im Grunde eigentlich historisch sehr wenig dran, außer dass es eben den Askari gab. Aber er war nicht treu, er war bezahlt, er musste auch gezwungen werden und er hat keineswegs freiwillig 4 Jahre lang für die deutsche Seite gekämpft.
Letztlich war die Benennung der Kaserne nach dem kolonialen Kriegsherrn Lettow-Vorbeck eine bewusste Abwendung der NS-Politik von den Vorgaben des Versailler Vertrags, durch den Deutschland seine 4 afrikanischen Kolonien genommen worden waren, und eine Hinwendung zu den 2. Kolonisierungsplänen zur Eroberung von Lebensraum im Osten, zu den Angriffskriegen der Wehrmacht gegen Polen und die Sowjetunion, so Jürgen Zimmerer. Eine Einordnung der Denkmale im sogenannten Tansania-Park, ihre Umwandlung in einen Gedenk- und Lernort, unterstützt nicht nur Jürgen Zimmerer, sondern auch Hamburgs Kultursenator Carsten Broster. Wann die Planungen fertig sein werden, wann der Park als Gedenk- und Lernort seine Pforten dauerhaft auch für ein breites Publikum öffnet, ist derzeit ungewiss. Einige Jahre, so Kultursenator Broster, werden bis dahin aber noch vergehen.
Über den Streit um den sogenannten Tansania-Park in Hamburg und mehr dazu finden Sie in unserem Portal zu unserem Themenschwerpunkt 2020 Dekolonialisiert euch. Den Link dazu auf deutschlandfunkkultur.de.
Gestalten. Architektur und Design.
Es gibt einen Gegenstand, den kennen wir alle, auf dem haben wir alle schon mal irgendwie Zeit verbracht, nämlich den Campingstuhl. Kompressorautorin Yasmin Ali-Olu ist aufgefallen, dass dieses Designobjekt aber immer häufiger zu sehen ist in letzter Zeit. Und sie fragt sich, warum das so ist und warum dieses Ding gerade so sehr auch in diese, ich sag's nochmal, Corona-Zeit zu passen scheint.
Also mich hat früher nicht so das Drumherum abgeschreckt, sondern eher so das Sperrige und Schwere, die mitzunehmen. Und das ist heute relativ einfach. Die wiegen nicht mehr viel, die kosten auch nicht mehr so viel. Somit kann man die einfach mitnehmen und hat natürlich dann einen viel angenehmeren Aufenthalt, wenn man mal kurz in den Park will.
Weil die sind aus Aluminium. Ganz viele haben kleine Taschen und dann kann man die wie Rucksäcke einfach tragen. Also die sind eigentlich besser jetzt.
Den Campingstuhl, auch Klappsessel, Angler oder Regiestuhl genannt, findet man jetzt nicht mehr nur vor Wohnwagen, sondern in den Parkanlagen der Großstädte. Statt der Picknickdecke, obwohl.
Also die Picknickdecke haben wir da vorne auch noch. Und auch wenn wir hier Yogis in der Runde haben, die das schaffen, die ganze Zeit im Schneidersitz zu sitzen, für den untrainierten, nicht yoga-affinen Menschen ist das doch oftmals was, was ein bisschen auf den Rücken geht, was vielleicht auch auf die Knie geht. Eine Rückenlehne ist natürlich so dieses große Thema, das macht das Sitzen doch ein ganzes Stückchen komfortabler.
Sebastian, 40 Jahre, hat die Picknickdecke und seine Campingstühle mit dem Bollerwagen in den Düsseldorfer Volksgarten gebracht. Und zwar unterschiedliche. Blau, orange, manche mit Bierdosenhalter. Die 32-jährige Lydia sitzt in einem Modell ohne Armlehne. Sieht fast so aus wie eine Babywippe.
Ich gebe das auch nicht wieder her, weil es ist einfach zu geil, ne? Es kann schon was, ja. Es ist so fast wie auf dem Boden sitzen, aber dann doch komfortabler, ne? Also man ist noch in Verbindung mit der Natur. Nicht so, so wie eine Bank, nicht so hart, sondern so bequem.
Typisch für den Campingstuhl ist seine Konstruktion, die das leichte Zusammenfalten ermöglicht. Die X-förmigen Beine. Und dieses Bauprinzip ist schon sehr alt. Sogar richtig antik. Denn solche Faltstühle mit X-förmigen Beinen gab es bereits im alten Griechenland, Ägypten und im Römischen Reich. Allerdings nur als Hocker, ohne Arm- und Rückenlehne. Der klassische Campingstuhl besteht heute aus einem Metallgestell, hat eine Sitzfläche, Arm- und Rückenlehne und ist mit Polyester überzogen. Mit diesem Modell verbindet man Outdoor, Natur, Abenteuer, Entdeckung. Viktoria Groß vom Deutschen Campingclub beobachtet auch, wie der Campingstuhl sein ursprüngliches Revier verlässt.
Natürlich ist ein Campingstuhl zum Campen gedacht, aber ein Campingstuhl ist logischerweise in erster Linie ein Stuhl und dementsprechend kann er überall und ganz problemlos überall da zum Einsatz kommen, wo er denn auch tatsächlich gebraucht wird. Und insofern ist das natürlich auch in Parks, am Badesee und unterwegs möglich. Und es ist einfach ein zusätzliches Komfortfeature, was die Nutzer völlig gleichgültig welchen Alters sich auch entsprechend mitnehmen können.
Leicht, schnell auf- und abgebaut und mit Getränkehalter. Oder mit zwei. Da geht noch mehr, sagt Robin, 29 Jahre. Er hat eine Zeit lang in den USA gelebt und weiß, was so ein Campingstuhl alles kann.
Das Verkommenste ist sicherlich, wo man die Beine hoch machen kann, links und rechts Taschen, wo man was reinlegen kann und dann hinten zum Kopf hoch geht. Wenn man total entspannt, geht man ja auch manchmal über in so eine Schlafposition. Und das ist natürlich schon schön, wenn man was am Nacken halt hat und wenn man dann noch die Beine hochlegen kann. Das wäre vielleicht so das Nonplusultra. Das haben wir auch schon gehabt in Amerika.
Aber da geht sogar noch mehr. Es gibt Modelle mit integriertem Sonnenschirm, mit atmungsaktivem Bezug oder mit Sitzheizung, gepolsterte Exemplare und sogar richtige Lounge-Sessel aus Baumwollstoff mit Kunstledereinsatz. Das alles macht sich dann natürlich auch im Preis bemerkbar.
Dieses Vanlife ist ja gerade auch so ein Begriff, oder was ja gerade so ein richtiger Trend ist in Amerika und in Europa. Es heißt, ne, man geht in den Van und so ist das, glaube ich, auch. Dieses ganze Camping kommt halt wieder zurück.
War der kurulische Stuhl im alten Rom, ein Faltocker mit edlen Materialien verziert, ein Statussymbol für Herrschaft? So gibt vielleicht auch der Campingstuhl heute eine gewisse Macht. Macht über das Wohlbefinden seines eigenen Körpers und Macht über die aktuelle Situation. Der Campingstuhl verbreitet Urlaubsgefühle vor der Haustüre und ermöglicht es, sich in Corona-Zeiten auf Abstand treffen zu können. Und das alles schon für 7,50 Euro, 100% Polyester mit einem Getränkehalter.
Leider können wir Ihnen diesen Stuhl nicht zum Download anbieten, aber dafür alle Folgen unserer Gestaltenreihe auf deutschlandfunkkultur.de.